Netzpaket, EEG, Kraftwerksstrategie, Kapazitätsmarkt. Das irgendwie, ich vermisse den roten Faden durch all diese Themen, die zurzeit auf dem Tisch liegen. Diejenigen, die sich eine PV-Anlage aufs Dach setzen, die haben hinterher auch eine Wärmepumpe, die haben die Wallbox fürs E-Auto und. Und machen sich dann als Haushalt insgesamt resilienter. Also sie machen sich einfach sicherer in diesen auch schwierigen geopolitischen Zeiten und unabhängiger von fossilen Energien. Und allein deshalb, also schon mal aus diesen psychologischen Gründen, halte ich eine Streichung der Vergütung für einen Fehler. Wenn man nicht auch mal ein bisschen Druck auf die Netzbetreiber ausüben, dass die gezwungen sind, ihre Netze zu vergrößern. Das ist ja mal die zentrale Frage.
Die Energiewende ist eine ganz große Baustelle, regulatorisch, politisch und was den Ausbau der Netze angeht zum Beispiel. Sie steht auch gehörig unter Druck im Moment. Wir starten daher unsere neue Reihe Stimmen der Energiewende. Da laden wir Menschen ein, die an entscheidender Stelle sitzen und den zukünftigen Weg mitprägen. Willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine. Neben mir sitzt Stefan Müller, er ist COO von Enerpark. Wir moderieren diesen Podcast zusammen. Stefan wird seine Perspektive einbringen als Solarunternehmer. Er baut, entwickelt und betreibt große Solaranlagen seit langem. Enerpark ist einer der größten deutschen Solarstromproduzenten. Hallo und willkommen.
Ja, auch hallo von meiner Seite. Ja, ich denke, wir haben heute eine ganz spannende Person vor uns. Spannende Gesprächspartnerin zu Gast. Wir haben halt ein sehr heißes Thema, energiepolitisch wird sehr viel diskutiert. Vor kurzem waren die Demos auch wieder, was eigentlich fast traurig ist, dass das noch irgendwie jetzt im Jahre 2026 passieren muss. Ja, wir haben hier Ursula Hein-Esser. Ich muss ein bisschen nachlesen. Ich weiß natürlich, dass Sie Präsidentin des BEE sind, des Bundesverband für Erneuerbare Energien. Aber Sie waren auch Bundestagsabgeordnete. Sie waren Staatsministerin, Landesministerin und nun natürlich lange Zeit Mitglied der CDU. Herzlich willkommen hier.
Ich bin sogar noch Mitglied der CDU, muss ich sagen. Herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben und guten Tag.
Da möchte ich auch gleich anschließen. Ihre Vorgängerin war ja Mitglied der Grünen. Sie sind Mitglied der CDU. Macht das einen Unterschied in dem Amt, in dem Sie jetzt sind als Präsidentin?
Also für mich macht es erstmal gar keinen Unterschied. Beim Thema erneuerbare Energien ticken wir, glaube ich, total gleich, Simone Peter und ich. Der Unterschied ist vielleicht daran, dass mir die Ansprache der CDU-Kolleginnen und Kollegen vielleicht etwas leichter fällt und bei ihr das der Fall ist bei den Grünen. Aber inhaltlich trennt uns da wirklich gar nichts.
Von daher ist das eine gute Koinzidenz jetzt im Moment beim CDU-geführten Wirtschaftsministerin, das so zu machen?
Ob das wirklich eine gute Koinzidenz ist, das wissen wir noch nicht. Es geht ja hier um harte Inhalte und in den Inhalten sind der BEE und das Bundeswirtschaftsministerium im Moment schon auseinander in wesentlichen Teilen. Da kommen wir ja gleich bestimmt nochmal drauf zu sprechen, wie Dispatch-Vorbehalt und Ähnliches.
Ja, ich denke, der Verband hat natürlich eine Herausforderung. Sie vertreten natürlich verschiedene Energiearten. Ich sag mal, bis vor ein, zwei Jahren habe ich so von der praktischen Seite diese Sektorenkopplung, von der wir immer gesprochen haben, noch nicht so gesehen. Die kommt jetzt mehr und mehr. Aber ist es trotzdem für Sie ein Interessenskonflikt, also Wasserkraft, Windkraft, Solarenergie und viele weitere Energieformen unter einen Hut zu kriegen?
Also manchmal, muss ich sagen, geht es auch bei uns im Präsidium hoch her zwischen den einzelnen Erzeugungen. Also dann mal zwischen Biogas und Wind oder Solar. Also da gibt es auch schon unterschiedliche Schwerpunkte. Aber das ganz Besondere als BEE, im BEE als Dachverband ist tatsächlich der Wille, eine gemeinsame Position zu finden und wirklich gemeinsam nach vorne zu gehen. Denn das hat die gesamte Branche gemerkt. Es ist besser, man zieht sich zusammen und ist dann ein Ansprechpartner für Politik etc., als dass jeder einzeln losmarschiert, gerade bei Themen auch, die für alle übergreifend wichtig sind, so wie beispielsweise die Netze.
Ja, und das ist für uns auch ein sehr starkes Thema von der Praxis. Kommen wir auch nochmal dazu, Thema Überbau, Sektorenkopplung, die echte praktische. Und das ist für mich so der erste Schritt, wo ich so sage, okay, jetzt funktioniert, jetzt kann es wirklich gehen. Und da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber vielleicht einmal nochmal zurück zu dem nächsten Thema, was wir auch schon angesprochen haben, ist die Energiepolitik. Und Katharina Reiche ist für uns aus der Praxis, ich sage mal, schwer vorhersehbar. Und aktuell ist es so, dass wir, ich sagte eben schon beim Intro, auf einmal wieder auf die Straße gehen müssen und für erneuerbare Energie demonstrieren müssen, was eigentlich nicht der Sinn der Sache ist. Und irgendwie haben wir das Gefühl, dass es ein Bremsklotz ist. Und dann da auch die Frage vielleicht an Sie, wie muss man als Verbandschefin dagegen angehen? Wie muss man auch diesen Weg nach vorne treiben?
Das Bundeswirtschaftsministerium hat ja jetzt in verschiedenen Bereichen Vorschläge vorgelegt, mit denen wir definitiv nicht einverstanden sind. Und das heißt für uns, dass wir das auch sehr klar artikulieren und sehr klar immer wieder betonen, dass so, wie das Bundeswirtschaftsministerium sich das vorstellt, es nicht funktioniert, sondern viel schlimmer tatsächlich zu einem Ausbremsen der erneuerbaren Energien führen wird. Das ist das Erste. Sehr laut sagen, was sind die möglichen Konsequenzen dieser Politik, wenn sie denn so umgesetzt werden sollten. Und das Zweite ist aber, man kann ja nicht nur dagegen sein, sondern man muss ja auch sagen, wie man es besser macht. Der zweite Punkt ist also ganz deutlich, dass wir formulieren, welche Vorschläge wir haben, um die Probleme zu lösen, die ja auf dem Tisch liegen. Also wir dürfen uns ja zum Beispiel beim Netz, müssen wir uns ja ehrlich machen und sagen, hier gibt es Defizite, mit denen wir arbeiten müssen. Aber da sind wir zum Beispiel explizit der Meinung, dass der Weg, den das Wirtschaftsministerium geht, genau der falsche ist.
Ich denke mal, dass das Thema Gaskraftwerke ja relativ früh auch nach vorne getrieben worden ist. Ich bin da auch von der praktischen Seite eher, habe ich da ein gewisses Verständnis. Ich meine, wenn wir aus Kohle aussteigen wollen, dann muss es eine andere Energieform auch geben, die das Thema Versorgungssicherheit natürlich in den Vordergrund bringt. Aber gibt es diese Versorgungslücke? Was ist da Ihre Einschätzung?
Da gibt es ja ganz unterschiedliche Auffassungen drüber. Also zum Beispiel Aurora hat ganz unterschiedliche Zahlen genannt, spricht von den 10 bis 12 GW, die zurzeit fehlen. Wir haben auch mal Entwicklungen zum Strommarktdesign vorgelegt, wo wir sagen, wir brauchen nur sehr geringe Mengen an Zubau. Aber ich will gar nicht jetzt in den Streit kommen, wie viel benötigen wir denn an Gaskraftwerken. Es ist ja jetzt, glaube ich, mal insofern entschieden, dass die Bundesregierung bzw. Katharina Reiche ja in Brüssel auf 12 GW verhandelt hat. Das ist im Übrigen auch so ein schönes Beispiel. Das hätte man alles schon längst haben können. Das sind ja, Habeck hatte ja die 12 GW auch schon. Das ist ja so eine schöne Geschichte. Habeck hatte ja die 12 GW auch schon sich vorgestellt. Dann startete die neue Regierung mit 20 GW im Koalitionsvertrag. Dann sagte Katharina Reiche, sie bräuchte aber mindestens 40 GW. Am Ende kam sie auch wieder mit 12 GW aus Brüssel zurück. Und wir erwarten jetzt in diesen Tagen tatsächlich auch den Gesetzentwurf dazu. Denn das muss man mal ganz deutlich sagen, wenn das jetzt nicht kommt und im September die Bundesnetzagentur ihre Gaskraftwerke nicht ausschreiben kann, dann bekommt man im Jahr 2030 erhebliche Schwierigkeiten mit dem Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen. Sie wissen ja vielleicht, dass die NRW-Landesregierung die schwarz-grüne Regierung sich darauf verpflichtet hat, auszusteigen aus der Kohle bereits im Jahr 2030. Also wenn das alles nicht klappt, dann wird im Jahr 2030 wird das Kohlekraftwerk im Rheinischen Revier von RWE an den Bund übergehen und es wird leider weiter mit Kohle betrieben. Und all das sind Sachen, die auch zeigen, man muss jetzt ein bisschen voran machen. Und natürlich wären wir auch lieber, wir hätten gar keinen Kraftwerkszubau und dass es nicht nötig wäre, wenn wir die Hausaufgaben gemacht hätten, etwa bei den Netzen. Aber es ist nun mal so, aber dann muss es auch zügig kommen, damit wir den Kohleausstieg wirklich auch mal von der Liste nehmen können.
Aber das heißt ja schon, dass man festhalten muss für, zumindest für diesen Beispiel, in gewissem Maße braucht man dann doch Gaskraftwerke, zum Beispiel jetzt in Nordrhein-Westfalen, um den Kohleausstieg
wenn
zu machen.
Wenn wir beim jetzigen Basisszenario bleiben, so wie jetzt auch die regulatorischen Bedingungen sind, dann wird man auch einen gewissen Gaszubau tatsächlich wohl benötigen.
Also ich glaube, das ist auch richtig. Die Frage ist halt nur, wie ist das Timing? Also ich meine, im Januar war der Energiegipfel vom Handelsblatt, wo dann auch nochmal erklärt wurde, wie so ein Zeitablauf ist, und zwar von der Branche selber. Also ein Jahr Ausschreibung, zwei Jahre Planung, drei Jahre Bau.
Genau, so kommt man ja auf 2030.
Genau, und dann denke ich kurz so, okay, was machen wir in der Zwischenzeit? Also erstmal muss die Ausschreibung vor der Sommerpause kommen. Sehen Sie das?
Nee, vor der Sommerpause glaube ich nicht. Klaus Müller, Präsident von der Netzagentur, hat ja gesagt, im September würde ihm das reichen, wenn er im September ausschreibt. Er, so höre ich es jedenfalls, bereitet das schon alles vor, dass er im September damit tatsächlich rausgehen kann. Die Frage ist, da gab es jetzt große Diskussionen auch in der Branche, haben die, die Interessenten wirklich noch den Zugriff auf die Komponenten, die sie bestellt haben? Das ist alles mit irren Kosten verbunden. Da gibt es auch komplizierte Lieferketten. Also ganz ohne ist das alles nicht. Und der Fahrplan ist mit Sicherheit sportlich. Und dieser Tage bin ich, wenn ich das erzählen darf, das war nochmal so ein ganz komisches Gefühl, bin ich im Auto von Düsseldorf nach Köln gefahren, über Umwege, weil die Autobahn blockiert war, und bin nochmal richtig am Rheinischen Revier vorbeigefahren. Und wenn Sie dann sehen, dass doch viele Kohleblöcke noch am Netz sind, dann wird einem auch schon ganz schön anders. Und dann kann ich nur wünschen, jetzt auch mal als Klimapolitikerin, dass wir die Zeit auch abhaken können.
Ja, das sehe ich halt auch. Und das ist vielleicht so ein nächstes Thema. Sie haben es eben schon angedeutet, Speichernetze und weitere Baustellen, die wir noch irgendwo haben. Weil das ist natürlich von unserer Seite her, momentan kursierten ja ganz viele Informationen, ob die wahr oder unwahr sind. Aber wenn man sich anguckt, in welche Richtung die Kapazitätsausschreibung gehen, dann hat man eben das Gefühl, dass die Speicher da keine Rolle spielen. So, das,
ich glaube, 2 GW oder 2,5 GW genau. Hat man vorgesehen für Speicher. Das finde ich persönlich genauso wie Sie einen echten Fehler. Ja. Also ich muss allerdings auch dazu sagen, wenn ich ganz kurz da rein darf, unsere Biogasbranche hat natürlich auch noch ein Interesse daran, hier mitzumachen und zu beliefern. Und auch das findet ja faktisch nicht statt. Also beides nicht. Weder Speicher noch Biogas.
Wobei, was ich an der Stelle ja nicht verstehe, eigentlich müssten, ich meine, Sie haben selber gesagt, es gibt ganz viele Studien, die kommen zu unterschiedlichen Zahlen, irgendwas zwischen 5 und 10 Gigawatt Gaskraftwerke. Es hängt ja auch davon ab, wie viel Batteriespeicher zugebaut werden, wie viel Gaskraftwerke man braucht, weil auch das ergänzt sich ja teilweise. Also mehr Batteriespeicher heißt ja auch teilweise weniger Gaskraftwerke, aber ganz ersetzen kann man sie ja nicht. Und eigentlich müsste man doch vorher erstmal festlegen, welchen Mix braucht man da eigentlich, weil sonst weiß man ja gar nicht, wie soll man sonst das Maß finden? Es ist ja eigentlich kein wettbewerblicher Teil in dem Sinn, wer kann da billiger bieten, sondern man muss ja planen, wie viel Batteriespeicher braucht man im Verhältnis zu Gaskraftwerken.
Herr Fuß, Sie sprechen mir ziemlich aus der Seele, um das mal so zu sagen, weil hinter dem, was Sie gerade schildern, verbirgt sich eins, was mir jetzt auch die ganze Zeit in der Diskussion zu schaffen macht. Es gibt kein energiepolitisches Leitbild dieser Bundesregierung. Also diese Bundesregierung hat einfach bis heute versäumt, mal zu skizzieren, wo und wie will sie eigentlich in der Energiepolitik hin. Und das sind dann immer Sachen, die hingeworfen werden, was man machen kann, aber dass das alles Zahnräder sind, die ineinander greifen. Netzpaket, EEG, Kraftwerksstrategie, Kapazitätsmarkt, das irgendwie, ich vermisse den roten Faden durch all diese Themen, die zurzeit auf dem Tisch liegen. Und am liebsten würde ich sagen, Leute, geht doch mal in euch und überlegt mal, wie soll der Weg denn am besten funktionieren. Und wenn man zum Beispiel, wie Sie sagen, jetzt die Speicher oder Batterien oder völlig außen vor lässt, dann ist das der falsche Weg.
Ich würde aber noch mal ein bisschen auch da noch mal reinzugrätschen, auch sagen, mir geht es von der freien Wirtschaft her überhaupt nicht darum, dass man genau definiert, was man braucht. Also es muss nicht dediziert Speicher stehen oder irgendwas, sondern es muss die Funktion dahinter stehen. Weil, wir müssen eben einfach auch sehen, Sie haben es eben angesprochen, wenn Sie ein Gaskraftwerk bauen, 1, 2, 3, 5 sind, also für 5 Jahre mindestens, in der Zeit bauen wir wahrscheinlich Faktor 10 an Speicher einfach hin. Also ich denke mal, wenn die Funktion das erfüllt, dann bin ich gar nicht so ein Fan
Aber das ist ja genau das Problem, dass man die Funktion nicht 1:1 vergleichen kann. Also wir haben da letzte Woche über eine sehr interessante Studie, finde ich, von LPC Delta berichtet. Die haben sehr schöne Grafiken gemacht, wie lang die berühmte Dunkelflaute statistisch geht. Also da kann man, und dann steht da so ein Satz drunter, 10 Stunden, also mit 10 Stunden kann man irgendwie 80% oder irgendwie sowas, kann man irgendwie damit über decken. Da kann man jetzt Speicher bauen für 10 Stunden, aber 10 Stunden reichen uns ja nicht. Das heißt, man muss es irgendwie schon genauer im Detail angucken und einen guten Mix finden an der Stelle. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das, also zumindest mit dem Kapazitätsmarkt funktioniert. Vielleicht mit der Absicherung, jetzt wird es kompliziert, mit der Absicherungspflicht, die ja auch der Verband, in dem du bist.
Ja, aber unterschätzt nicht, dass also diese Speicherthematik, 1-Stunden-Speicher, 2-Stunden-Speicher, wir kommen in den nächsten Jahren sogar bei 4 und wir bauen jetzt schon Tag- und Nachtspeicher, auch für unsere Anlagen, für den Eigenverbrauch. Also das ist technisch alles verfügbar, das ist alles da.
Ja, und ich höre, es gibt ja in Australien und so weiter, sind die Anforderungen an die Speicher ja noch viel höher. Genau. Also die müssen ja bis zu 8 Stunden auf Tag. Tatsächlich.
Aber die haben es einfacher.
Ja, die haben es einfacher, aber trotzdem zeigt es ja, dass der Weg dahin möglich ist. Ja. So. Und ich glaube auch, wenn man einmal bereit ist, sich auf Flexibilität auch einzulassen, dann sind die Fragen, die Herr Müller jetzt so aufgebracht hat, auch alle lösbar. Ja, man muss aber im Kopf bereit sein, sich mit dem Thema, wie flexibel ist denn unser Netz, wie flexibel ist unser Gesamtsystem, auch einlassen. Aber unsere Netze, auch was den Stand der Digitalisierung angeht, sind natürlich lange noch nicht in der Lage
dazu. Bevor wir zu den Netzen kommen, das haben wir natürlich ganz groß, dieses Kapitel, würde ich gerne noch eine Frage in diesem Allgemeinteil stellen, weil Sie haben ja gesagt, Sie vermissen so die Leitlinie, wo will die Politik eigentlich hin im Moment? Und es gibt ja ein Wort, das hören wir die ganze Zeit, das ist die Kosteneffizienz. Es soll ja kosteneffizienter werden. Und das wird dann immer, ich sag mal, gedroht mit der Abwanderung der Industrie und Deindustrialisierung. Sehen Sie das als reales Problem? Und
also Kosten sind ein reales Problem der Industrie. Also das darf man nicht vom Tisch wischen. Es sind sicherlich auch Strompreise, Preise für Wärme etc. Es sind aber auch ganz andere Kosten. Es sind Arbeitskosten und Ähnliches. Das wird gerne mal vernachlässigt, sondern der Blick geht dann immer nur darauf, wie viel kostet denn die Bereitstellung von Energie. Aber auch hier ist das Thema so, wenn man flexibler mit umgeht, wenn man zum Beispiel sich mal anschaut, welche dämpfenden Wirkungen erneuerbare Energien auf den Strompreis tatsächlich haben. Wir haben ja auch Länder innerhalb der Europäischen Union, wie beispielsweise Spanien, wo der Turnaround schon richtig geschafft ist, wo Gaskraftwerke wirklich nur in einer geringen Stundenanzahl zugeschaltet werden müssen oder andere Kraftwerke oder Atomkraftwerke, glaube ich, in einer geringeren Stundenzahl zugeschaltet werden müssen, als es bei uns in Deutschland oder in anderen Ländern ist. Also man kann den Weg dahin gehen, dass man die Energiepreise, die Strompreise bei uns auch tatsächlich drücken kann, wenn man sagt, mehr erneuerbare Energien in einem vernünftigen Netzsystem.
Jetzt haben Sie das Stichwort Netz gesagt und ich glaube, da kommt dein
Einsatz. Das habe ich schon fünfmal gesagt.
Aber das ist ja auch unser
wir wollten ja andere Sachen vorher machen.
Nein, ich glaube, das ist ja auch unser Hauptthema. Wer heute einen Netzanschluss hat, der ist ganz weit vorne und auch bei unserem Unternehmen, bei der Enerpark, ist es natürlich so, dass das Gold wert ist. Und ich denke mal, das Thema Netze ist einer der größten Baustellen, die wir haben. Eine Solaranlage nutzt den Netzanschluss vielleicht für 20% aus, eine Windanlage zu 30. Und da kommt natürlich ganz offensichtlich, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe, das Thema Sektorkopplung, also Überbau irgendwo rein. Und da wollen wir vielleicht mal ein bisschen reingehen. Und da sagte ich ja eben schon, bringt auf einmal diese Biogas-Wind-Kombination Speicher mit Solar auf einmal ein ganz großes Thema nach vorne, was hochspannend ist. Was müssen wir da noch tun?
Ja, dazu müssen, glaube ich, eine ganze Menge rechtlicher Voraussetzungen erfüllt werden. Die erste Voraussetzung dafür ist, dass man tatsächlich den Überbau zulässt. Also dass sowohl Solar als auch Wind, als auch Biogas, als auch Speicher in einen Netzverknüpfungspunkt gehen können. Das würde natürlich enorm sparen, wenn es so wäre. Aber wir wissen ja aus der Vergangenheit, Solar und Wind, die behaken sich nicht. Also die kann man schon ergänzend tatsächlich nutzen. Biogas sowieso als voll steuerbare Energie und den Speicher ohnehin. Aber für den Speicher brauchen Sie wiederum auch eine Änderung, dass Sie nämlich die Möglichkeit haben, den Speicher neben den Windpark, neben den Solarpark zu setzen und dann den Wind oder die über Sonne erzeugte Leistung in den Speicher hineinbringen. Und dann auch, muss auch nicht mehr abgeregelt werden. Dann haben Sie auch das Problem, mit dem Redispatch gleich mitgelöst. Aber auch hier brauchen sie gesetzliche Veränderungen. Und Überbau, glaube ich, ist tatsächlich in der Pipeline. Also zumindest hören wir, dass das Wirtschaftsministerium sich da vernünftig mit beschäftigt. Bei dem Nutzen statt Abregeln Thema sehen wir das noch nicht. Da ist im Moment lieber der Weg zum Redispatch vorbehalten.
Ja. Um also das kurz zu erläutern, weil ich glaube, das verstehen jetzt nicht alle. Also Überbau bedeutet,
ihr könnt mich gerne ein Netzverknüpfungspunkt.
Der aber auch mit einer höheren Leistung hinter dem Netzverknüpfungspunkt, die Summe der Leistungen ist nicht die Leistung des Netzanschlusspunktes, weil ja nicht gleich alle Erzeuger gleichzeitig
einsteigen. Also du versuchst einfach auf einen Netzanschluss mehrere unterschiedliche Energieformen oder auch Speicher zu setzen, um dann einfach diesen Auslastungswert an dem Netzanschlusspunkt auf einen höheren Wert zu bringen. Und das ist natürlich der entscheidende Vorteil, weil du nicht das Netz ausbauen musst, sondern du nutzt es einfach nur.
Und das andere ist mit dem Nutzen statt Abregeln, das berühmte Redispatch, das bedeutet im Augenblick, dass die Erzeugungsleistung gedrosselt werden muss und nicht der Strom in den Speicher gehen darf.
Also zurzeit wird ja die Erzeugung an der Anlage gedrosselt. Und deshalb, wenn es erst am Netzverknüpfungspunkt wäre, könnte man den Speicher dazwischen setzen und hätte dann schon mal da nicht die Notwendigkeit, den Windpark, den Solarpark abzuregeln.
Also nochmal von der praktischen Seite, es ist the low-hanging fruit, wie man so schön sagt. Also das ist aus meiner Sicht, dass ohne zusätzliches Geld, ohne Netzausbau einfach den Netzanschlusspunkt höher auslastet. Das ist von der praktischen Seite machbar. Das ist, muss man sagen, vertraglich nicht ganz einfach, aber das ist dann eher unser Part von der freien Wirtschaft. Weil wir müssen uns natürlich mit dem Windmüller oder mit dem Biogas Unternehmer und auch dem Speicher, weil es oftmals nicht die gleichen sind, zusammenfinden und dann einen einheitlichen Vertrag finden, sodass man eine Bank findet, die es dann finanziert.
Habt ihr schon so Projekte?
Wir sind relativ stark dabei. Haben uns mit einer Windfirma zusammengetan, die machen nur Wind, wir machen nur Solar und haben den ersten Anschlusspunkt jetzt in der Verhandlung. Es sieht ganz gut aus. Die Banken sind eigentlich auch offen dafür, weil sie beide Themen gut verstehen. Ja, und das ist natürlich sehr die Stärke auch in Deutschland, dass diese ganzen zu finanzierenden Banken eigentlich das Thema sehr, sehr gut verstehen.
Und man nimmt all denen den Wind aus den Segeln, die heute davon sprechen. Hier wird ja dauernd Strom subventioniert, der gar nicht abgenommen wird, der nicht gebraucht wird und so weiter und so fort. Also das sind ja wirklich schöne Beispiele, wie man zeigen kann, wenn man ein bisschen flexibler ist und ein bisschen klüger auch die Netze nutzt, dass man dann auch erheblich weiterkommt.
Ja, und wir können eben auch unglaublich viel Gigawatt-Potenzial einfach ausschöpfen, ohne dass wir irgendwas ändern müssen.
Und bekommen Sie mit, dass es da große Widerstände gegen gibt, solche Lösungen?
Bei dem Überbau nicht so, da ist kein Widerstand. Also das ist, glaube ich, so ein gängiges Common Sense, um das mal so zu sagen. Bei dem Nutzen statt Abregeln, da sind wir noch nicht so weit, weil das gerne so ein bisschen als Alternative zu dem Redispatch-Vorbehalt gesehen wird. Also da werden wir noch im weiteren Verfahren, wir rechnen damit, dass die Gesetzentwürfe jetzt die nächsten Tage wirklich kommen, also sie gehen jetzt auf jeden Fall in die Ressortabstimmung, dass wir da wahrscheinlich noch echt Arbeit vor uns haben.
Also dem stimme ich zu, weil dieses Thema auch schwierig ist, weil jeder Standort auch eine andere Definition hat. Und ich glaube, da muss man mit den ganzen Verteilnetzbetreibern sich auch dann auch einigen. Und das sind nun bei uns sehr, sehr viele. Und es gibt halt eben keinen...
866.
Ja. Genau. Aber warum sollten denn die Netzbetreiber da was dagegen haben? Das verstehe ich nicht.
Sie steuern den Netzanschlusspunkt. Also das ist unser Hauptansprechpartner.
Der Haken ist vielleicht wirklich die Steuerung, wie Sie gerade gesagt haben. Das hat was damit zu tun, wie digital sind die Netzbetreiber tatsächlich. Also solche Fragen stecken eher dahinter. Aber ich glaube auch nicht, dass Sie richtig was dagegen haben.
Nee, ich denke von der Regelung her, das ist, da müssen wir ganz im Speziellen gucken. Wir haben das vorhin schon angesprochen, also wenn der Netzanschlusspunkt runterregelt, dann muss es natürlich möglich sein, dass die Solaranlage oder Windanlage den Speicher lädt, weil das wäre sonst ja schwachsinnig. Und da gibt es teilweise in einigen Bundesländern Definitionen, wo wir noch nicht mal den Speicher laden dürfen, was natürlich völlig unsinnig ist. Aber das meine ich eben, das sind solche speziellen Sätze im System und wenn man die richtig überträgt, dann kommen solche Unlösung raus.
Ja, deshalb sage ich ja, man braucht einen roten Faden oder man braucht ein Gesamtbild und dann muss man gucken, wie die einzelnen Teile dazu passen.
Ja, gehen wir ruhig auf den nächsten heißen Punkt, gerade für uns, Netzentgelte. Ich glaube, die Diskussion wird immer hitziger, wird immer stärker geführt. Wir sollen teilnehmen an der Kostenentwicklung, wie das Frau Reiche sagt. Alles steht und fällt, aber auch mit einer Finanzierung, die wir brauchen. Ich sage ja immer meinen Lieblingssatz, ein Projekt ist nur ein Projekt, wenn ich eine Bank finde, die es finanziert. Das heißt, was sind da so die heißesten Themen momentan?
Ja, insgesamt gibt es ja einmal im Rahmen der Gesetzgebung ist das Redispatch-Vorbehaltsthema natürlich das ganz Zentrale. Das heißt, dass künftig Anlagen abgeregelt werden sollen, ohne dass es dafür eine Entschädigung gibt. Und das bedeutet dann wiederum, Sie haben es ja schon angesprochen, Herr Müller, dass Investoren, wenn sie nicht wissen, wann oder wie oft sie abgeregelt werden in einem 10-Jahres-Zeitraum, auf den sie sich verpflichten müssen, dann ist es schwierig, auch eine Investition zu rechnen. Und deshalb ist das, würde ich mal sagen, der zentrale Punkt, der zeigt, dass hier die Gefahr besteht, dass der Ausbau der Erneuerbaren tatsächlich abgebremst wird, wenn dieser Vorschlag umgesetzt wird. Wir haben meine Karte von Deutschland erstellt, wir haben die Daten beim BEE, bei den Verteilnetzbetreibern abgefragt. Wir haben nicht überall Daten bekommen, aber eigentlich doch schon sehr aussagekräftig. Die Besonderheit ist, dass Redispatch eben die Abregelung nicht nur im Norden erfolgt, sondern auch im Süden. Und zwar da mit Solarparks oder über Solarparks. Und die Bayern sind auch zu Recht sehr unglücklich über die im Moment diskutierten Vorschläge, weil sie jetzt natürlich nochmal stärker auch in das Thema Windkraft investieren wollen, weil sie jetzt ihre Hausaufgaben gemacht haben. Und diese Redispatch-Lösung führt dazu, dass eben nicht gebaut wird oder wahrscheinlich nicht gebaut wird. Und das ist, glaube ich, das aktuell größte Thema, was wir in dem Paket haben.
Ja, ich denke, die größte Herausforderung ist wirklich, ich bin relativ offen und sage auch, es ist okay, dass es da auch flexible Netzentgelte geben muss und wir auch unseren Beitrag dazu leisten müssen. Sie müssen aber immer vorhersagbar sein. Es bringt nichts, wenn ich sowas definiere und auch keinen Cap einführe, weil spätestens dann kommt wieder die Bank und sagt, nee, das kann
ich
nicht simulieren.
Aber ich meine, das Ziel von dem Vorstoß aus dem Bundeswirtschaftsministerium ist ja irgendwie zu steuern, wo Anlagen gebaut werden. Wenn man mal davon ausgeht, gibt es da einen besseren oder gibt es da einen anderen Vorschlag? Machen Sie da einen Vorschlag an der Stelle?
Naja, also erstmal geht es ja darum, was will man denn tatsächlich haben? Will man nicht auch mal ein bisschen Druck auf die Netzbetreiber ausüben, dass die gezwungen sind, ihre Netze zu vergrößern? Das ist ja mal die zentrale Frage. Kann jetzt der Punkt, weil die Netzbetreiber in den vergangenen Jahren ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, kann das jetzt komplett zulasten der Erneuerbaren gehen? Oder ist es nicht so, dass das Bundeswirtschaftsministerium auch den Netzbetreibern mal die ein oder andere Daumenschraube anlegen müsste und sagen müsste, hier, jetzt macht's mal voran. Man kann auch über andere Themen regionale Steuerung erreichen, über flexible Anschlussverträge. Man kann gegebenenfalls auch nochmal über flexible Baukostenzuschüsse nachdenken und Ähnliches. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann, außer mit diesem Redispatch-Vorbehalt. Denn das ist auch etwas, heute heißt es 3% Redispatch-Vorbehalt. Die Gegenden, die wir heute bei 3% haben, habe ich eben geschildert. Dann gibt es eine ganze Reihe, die heute bei 2% schon sind. Die werden aber so unsere Berechnungen und unsere Prognosen in den nächsten 1-2 Jahren werden die auch zu über 3% Regionen. Das heißt, irgendwann kommen sie sowieso dahin, dass sie permanent nur abregeln oder viele Regionen haben, in denen sie abregeln. Also müssen sie sich viel, viel flexiblere Instrumente raussuchen, mit denen sie arbeiten können, statt mit dieser Keule immer zu arbeiten, die dazu führt, dass wir keinen Millimeter weiterkommen.
Das ist ja eigentlich wieder ein Stichwort, nämlich wie es in Zukunft weitergeht. Da kommen wir zu den zukünftigen Netzentgelten. Da gibt es ja gerade bei der Bundesnetzagentur das Agnes-Verfahren. Das läuft also jetzt nicht im Gesetzgebungsverfahren, aber bei der Bundesnetzagentur. Wie können die fair gestaltet werden aus Ihrer Sicht?
Also der Prozess ist ja jetzt nicht gestoppt worden, obwohl der Agnes-Prozess, obwohl er ja in Teilen nicht hundertprozentig mit dem Netzpaket zusammenpasst. Also hier müsste Bundesnetzagentur und Bundeswirtschaftsministerium sich wahrscheinlich auch nochmal zusammensetzen. Wir sind ja gerade in der Phase mit als betroffene Verbände mit der Bundesnetzagentur tatsächlich zu diskutieren, wie und wo die Reise hingehen kann. Ein Punkt, der ja dort diskutiert wird, sind die gerade erwähnten Baukostenzuschüsse. Aber da ist für uns halt ganz entscheidend, dass sie eben nicht einheitlich pauschal festgelegt werden, sondern dass sie tatsächlich differenziert ausgestaltet werden. Und das ist auch noch ein Punkt, den wir mit der Bundesnetzagentur diskutieren müssen. Darüber hinaus geht es über Netzentgelte, Verbrauchernetzentgelte, Erzeugernetzentgelte etc. Aber da sind wir im Moment mitten in den Diskussionsprozessen mit der BNetzA. Da wird wenigstens diskutiert mit den Verbänden, könnte ich jetzt noch hinterher schieben, in verschiedenen Workshops, das, was wir bisher mit dem Bundeswirtschaftsministerium eben noch nicht erlebt
haben. Ja, das kann ich zustimmen. Also nicht nur über die Verbände, sondern auch in Kleinstrunden versucht die BNetzA wirklich auch immer so die Stimme aus dem Markt zu kriegen. Und das klappt eigentlich so ganz gut. Und,
also ich muss auch sagen, das Verfahren, das die BNetzA gewählt hat, nämlich über verschiedene Workshops mit den Beteiligten zu diskutieren, ist meines Erachtens das richtige Verfahren. Ich hoffe, dass sie am Ende die richtigen Schlüsse draus zieht. Aber das Verfahren ist auf jeden Fall schon mal ein ganz, ganz gutes.
Das Entscheidende muss halt sein, die Verteilnetzbetreiber fit zu machen für die Zukunft. Und auch wenn wir immer über Abregelungen sprechen, man muss es ganz klar sagen, die Hälfte der Verteilnetzbetreiber können nicht abregeln. Und zwar nicht, weil es technisch nicht geht, sondern weil sie es nicht machen und nicht können, weil sie eigentlich recht blind fliegen. Das Signal kommt eigentlich von den Übertragungsnetzbetreibern runter und die regeln dann. Und da, glaube ich, ist noch richtig viel zu machen.
Ich meine, vielleicht unterhalten wir uns über dieses Agnes-Verfahren auch später nochmal. Wir hatten ja auf unserer Großspeicherkonferenz vor ein paar Wochen den Herrn Burwig von der Bundesnetzagentur da und der hat gesagt, Ende Mai will die Bundesnetzagentur was vorlegen, dass man weiß, in welche Richtung
das Ganze geht. Der hat sich gut positioniert da eigentlich. Ne? Ja. Der hat eine klare Ansage gemacht.
Und dann geht, der Staatssekretär Betze hat bei uns beim Energiedialog gesagt, die Gesetzesentwürfe kämen alle bis Ende März.
Okay.
Und, da sind wir längst drüber gerutscht. Ja. Ja. Aber gut. Agnes, gut, die machen aber dann auch nochmal einen großen Workshop dazu, wo alle Beteiligten nochmal was zu sagen können. Und ich habe den Klaus Müller schon sehr in Erinnerung, wie er gesagt hat, dass er sich mit jedem Vorschlag auch eingehend befassen wird. Also jetzt warten wir ab, was die vorlegen werden.
Ich würde gerne noch auf ein anderes Thema kommen. Wir haben jetzt viel über Großanlagen gesprochen, also sei es Photovoltaik, sei es große Batteriespeicher oder auch in Kombination mit Bioenergie und Wind. Aber es gibt ja auch noch die ganzen kleinen Photovoltaikanlagen und die geraten ja auch sehr unter Druck, weil ja auch der Vorschlag auf dem Tisch liegt, die Einspeisevergütung zu streichen und sie die Direktvermarktung verpflichtend zu machen, wo es dann allerdings den Börsenstrompreis nur als Erlös gäbe, ohne Marktprämie. Ein Argument ist, dass Freiflächenanlagen günstiger Strom produzieren und wir müssen jetzt eben auf Kosteneffizienz achten. Wie sehen Sie das?
Also Kosteneffizienz wird ja jetzt im Moment ein bisschen so ein Mantra, ne? Da wird wie so eine Monstranz vorgetragen. Sicherlich sind die großen Anlagen wesentlich effizienter. Ich glaube, da muss man gar nicht drüber diskutieren. Aber es geht ja nicht um entweder oder, sondern es geht um sowohl als auch. Und die kleinen PV-Dachanlagen beispielsweise haben ja verschiedene Funktionen. Beispielsweise, dass es ist der Einstieg für Eigenheimbesitzer in die Welt der Erneuerbaren. Wir wissen aus allen Umfragen, dass diejenigen, die sich eine PV-Anlage aufs Dach setzen, die haben hinterher auch eine Wärmepumpe, die haben die Wallbox fürs E-Auto und machen sich dann als Haushalt insgesamt, das Argument haben wir ja heute noch gar nicht diskutiert, resilienter. Also sie machen sich einfach sicherer in diesen auch schwierigen geopolitischen Zeiten und unabhängiger von fossilen Energien. Und allein deshalb, also schon mal aus diesen psychologischen Gründen, halte ich eine Streichung der Vergütung für einen Fehler. Mal abgesehen davon, dass wir hier auch ein Bankenthema haben, was die Amortisationszeiträume angeht. Mit Förderung amortisiert sich meine Anlage eben schneller als ohne die Förderung. Hauptproblem ist sicherlich nochmal die Direktvermarktung. Also ich würde mich als Privathaushalt überfordert sehen, jetzt die Direktvermarktung tatsächlich selber zu übernehmen. Vor allen Dingen, wo es ja überhaupt noch nicht richtig digital alles ist, so dass man das auch tatsächlich machen kann. Wie es dann weitergeht, ob man dann trotzdem einspeisen kann zu null oder wie auch immer, das wissen wir nicht. Bisher gibt es ja nur geleakte Entwürfe vom EEG und wir kennen den tatsächlichen Entwurf noch nicht, wie das jetzt insgesamt geregelt werden soll. Aber ich fände es schade und bedauerlich, weil ein Instrument wieder weggenommen wird, um die Vielfalt bei den erneuerbaren Energien auch tatsächlich zu zeigen und zu nutzen.
Und im Prinzip auch ein falsches Signal an Hausbesitzer.
Ja, aber das ist jetzt in prima Reihe. Wenn wir das Gebäudemodernisierungsgesetz nehmen und sagen den Leuten, sie sollen bei der Ölheizung, ich sage das jetzt überspitzt, will kein Mensch, auch nicht hier in Berlin, schon gar nicht im Deutschen Bundestag, aber überspitzt, fokussiert, wir sagen, sie sollen bei den Ölheizungen bleiben und kriegen keine PV-Anlage. So, und dann kommt der nächste Preisschock wieder, weil nicht die Straße von Hormuz, sondern irgendeine andere wichtige Strecke gesperrt ist, weil es in einem Teil der Welt Krieg gibt, weil man abhängig ist von Lieferanten, von denen man nicht abhängig sein will. Und dann sitzen wieder die Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag und müssen darüber nachdenken, dass sie eine Entlastungsprämie machen, dass sie in den Marktpreis sich einmischen, wenn er zu hoch ist. Man diskutiert dann über Übergewinnsteuer und ich weiß nicht, Abschöpfung, keine Ahnung. Statt das Problem zu lösen mit mehr Erneuerbaren und die mehr Erneuerbaren, um den Bogen wieder zu ihrem Thema zu schließen, auch eben im Eigenheim, im selbstgenutzten Eigenheim.
Ich glaube, wir müssen nochmal hervorheben, dass es auch natürlich auch unterschiedliche Netze sind. Ne? Also von der Niederspannung Eigenheim, wir haben über unsere gesprochen, wir sind bei Hoch- oder Höchstspannung, ist ein anderer Ansprechpartner, andere technische Anforderungen, auch völlig okay. Die Balkonnetze, bei Balkon, Solaranlagen noch einfacher, super.
Steiger. Die boomen ja total. Perfekt.
Und hätte ich auch nie gedacht. Also es ist ja eigentlich die teuerste Form der Energieerzeugung. Aber was Sie eben schon sagten, die Akzeptanz wird natürlich dadurch.
Im Augenblick muss man sagen, ist es schon erstaunlich billig. Es hat es ja auch regulatorisch einfacher. Das ist ja ein Grund für den Kostenvorteil der kleinen Balkonanlagen. Und wenn man die Baumarkt kauft, also...
Und wir sollten nicht unterschätzen, das ist ja immer noch ein mittleres Marktsegment, geht in Englisch sagen wir C&I, Commercial Industrial, das sind sozusagen die Behind-the-Meter, wo es denn um Spitzenlastmanagement für Mittelstandsunternehmen geht. Ne?
Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Ja. Das ist die Frage, ob wir noch kurz was zu CFDs wissen wollen, Stefan.
Ja, also das ist für mich natürlich ein spannendes Thema. Sie haben ja gesagt, das ist natürlich erstmal nur ein geleaktes Dokument gewesen, was da rausgegangen ist. Aber was ich natürlich auch von der praktischen Seite her immer sage, wir müssen eigentlich nicht unbedingt immer was Neues erfinden. Wir müssen ein bisschen nach England gucken, die sind 2 Jahre voraus, die Skandinavier vielleicht auch. Wie sehen Sie auch in Ihrer Funktion da auch mit anderen Verbänden europäischer zusammenzuarbeiten und auch wirklich die Informationen von denen zu bekommen, wie es gut läuft oder wie es nicht gut läuft?
Das ist jetzt mal, also wir sind ja europäisch vernetzt, auch im europäischen Verband. Da sage ich Ihnen aber ehrlich, das könnten wir noch viel intensiver tun. Wir wissen zwar, wie das in anderen Ländern funktioniert, aber der Austausch könnte noch ein bisschen stärker werden, genau um solche Themen zu bearbeiten. Ja. Aber wir müssen uns jetzt mal bei den Differenzverträgen genau angucken, wie es ausgestattet ist. Wir sind nicht unzufrieden, wie es jetzt angelegt ist im Netzpaket als produktionsabhängige Differenzverträge. Unsere ganz große Sorge war nämlich, dass es produktionsunabhängige werden mit Referenzwerten, die dann dazu führen, dass die Unterschiede, die zwischen den einzelnen Anlagen bestehen, nicht richtig zum Tragen kommen. Also so wie es jetzt angelegt ist, ist es ganz gut. Wir haben aber jetzt, und das ist jetzt wieder ein Problem, einen ganz großen Widerspruch zwischen diesen Differenzverträgen und den Direktbelieferungsverträgen zu den PPAs hin. So wie es jetzt angelegt ist, das wird jetzt sehr speziell im Netzpaket, sorgt es dafür, dass die PPAs faktisch nicht mehr möglich sind. Ja. Und das ist ein Thema, das muss man dann in den Verbändeanhörungen, wenn es denn mal losgeht, auch nochmal mal adressieren. Denn wir haben eben über Abwanderung von Industrie gesprochen. Und es gibt viele Industrieunternehmen, die ein großes Interesse an Direktlieferverträgen zwischen Wind, Solarpark und Unternehmen haben. Mercedes-Benz baut jetzt, glaube ich, einen großen Windpark oder beteiligt sich am Windpark, um 20% ihrer Stromversorgung immer sicherzustellen darüber. Und wenn die Direktlieferverträge über nicht mehr möglich sind aufgrund der CFDs, dann wird das eben auch kritisch.
Ja, da gebe ich Ihnen völlig recht. Also das ist wirklich aus meiner Sicht, also dass CFDs kommen, ich glaube, da kann man einen Haken machen, Ausbeschreibung, das ist, glaube ich, echt entscheidend. Da müssen wir wirklich aufpassen, dass das funktioniert. Ja. Also auch vielleicht nochmal in die Runde. Also wenn wir eine Anlage bauen, dann nehmen wir das EEG für eine Basisfinanzierung, optieren dann out und machen einen mittelläufigen, kurzläufigen, langläufigen PPA darüber.
Ja. Also Stromliefervertrag.
Genau. Und das ist dann eben VW, Thyssen oder wie sie heißen. Und können dann auch wieder zurückgehen und dann wieder einen neuen Vertrag machen. Also wenn das nicht möglich ist, dann ist der PPA-Markt leider tot. Oder nicht ganz tot, dann wird sich was Neues finden, aber das wäre dran.
Opt-out nicht möglich. Ne?
Genau. Aber wir müssen trotzdem eine gewisse Freiheit lassen. Ne? Ja. Man spricht ja davon, dass man einmal rein und raus kann. Muss man sich sehen, wie das denn entwickelt. Aber dieser freie Markt ist eigentlich spannend. Und jetzt durch den Krieg, den wir im Iran haben, sind auch die PPA-Verträge wieder gestiegen.
Weiß man denn, wer was dagegen hat, dass man diese Stromlieferverträge mit der Industrie
möglich hat? Das geht nicht um dagegen. In dem Punkt glaube ich nicht. Ich glaube, dass es hier tatsächlich ein Webfehler des Gesetzes ist.
Ja, das sehe ich auch so.
Also das ist keine Absicht, ganz im Gegenteil. Also da sind ja alle dafür, dass es diese Direktbelieferungsverträge gibt. Das ist einfach in der Struktur, wie die CFDs jetzt im Netzpaket angelegt sind, ist das sozusagen Kollateralschaden. An diesem Kollateralschaden muss man jetzt gucken, dass man ihn behebt. Also wir sind auch schon dran und überlegen, mit welchen Möglichkeiten das zu verhindern ist.
Ich möchte gerne mal wieder ein bisschen allgemeiner werden. Wir haben jetzt viel gehört, was gerade passiert in der Politik. Jetzt möchte ich nochmal darauf zurückkommen, dass Sie ja auch einen Einblick haben in die Regierungspartei CDU. Die Politik, die gerade stattfindet, wie schätzen Sie die Mehrheitsverhältnisse in der CDU ein? Können Sie dazu was sagen?
Das kann ich nicht sagen, wie da die Mehrheitsverhältnisse sind. Da ist auch jeder CDU-Abgeordnete, glaube ich, ziemlich individuell unterwegs. Ich weiß aber, dass es auch innerhalb der CDU-CSU-Bundestagsfraktion eine große Unterstützung für die Energiewende gibt. Also das ist ja in der Bevölkerung, wir hatten letzte Woche ja diese Politbarometer-Umfrage, 57% sagen, Energiewende geht ihnen nicht schnell genug. Das ist ähnlich auch in der Fraktion. Die Frage ist, welche Argumente wiegen am Ende am stärksten? Und das ist jetzt der Kampf in der Diskussion und dem stellen wir uns ganz gerne.
Ausbauziele vielleicht noch mal einmal, denken Sie?
Die Ausbauziele sind, glaube ich, klar. Auch innerhalb der Union ist daran nicht gerüttelt. Ich habe jetzt Friedrich Merz auch mehrfach gehört. Also ich glaube, das ist klar. Was mich freut, ist, dass die SPD hält ja sehr klar den Kurs und das in quasi jedem Koalitionsbeschluss drinsteht. Wir halten an dem ambitionierten Ausbau der Erneuerbaren fest, geht sicherlich auf deren Engagement zurück, dann haben wir in der CSU in Bayern neuerdings starke Unterstützer.
Hätte man auch nicht gedacht.
Gestern hat, glaube ich, Söder auch so ein kurzes Reel gedreht, wo er gesagt hat, dass er wirklich für den Ausbau der Erneuerbaren ist. Aber jetzt hat Bayern sich halt auf Spur gebracht und wenn Bayern einmal auf der Spur ist, dann ziehen die das ja auch sehr professionell durch. Genauso wie Nordrhein-Westfalen im Übrigen, die seit 2022 ja enorm aufgeholt haben, was den Ausbau der Erneuerbaren angeht.
Kann ich auch zustimmen. Also gerade im Mittelspannungsbereich bei den kleineren PV-Anlagen kriegen wir momentan sehr guten Zuspruch, was in NRW passiert. Also alles so um die 5, 6, 7, 8 Megawatt.
Ja. Das ist gut. Das ist doch jetzt nochmal ein persönliches, geht persönlich dem Ende zu. Ich habe noch eine Schlussfrage für Sie, so eine richtig schöne Schlussfrage. Wenn Sie anstelle von Katharina Reiche wären, was wären die drei Maßnahmen, die Sie jetzt sofort umsetzen würden?
Als allererstes würde ich mal die Gesetze überarbeiten und dem Bundestag und den Verbänden vorlegen zur Diskussion. Das Wichtigste daran ist zweitens, dass wir ein vernünftiges Netzpaket bekommen, das wirklich dafür sorgt, dass die erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Und das Dritte ist, dass ich im Wording ein bisschen aufpassen würde und sagen würde, ich stehe wirklich zum Ausbau der erneuerbaren Energien.
Ja, vielen, vielen Dank, Frau Heinen-Esser, dass Sie gekommen sind zu unserem Podcast.
Gerne, ja. Hat Spaß gemacht.
Das
und schön auch nochmal die Unternehmerseite zu hören oder die ja. Wirtschaftsseite.
Das freut uns. Ja, vielen Dank auch Stefan für unsere erste Co-Moderation. Mehr werden folgen. Das war unser erster Podcast unserer neuen Reihe Stimmen der Energiewende, den Stefan Müller von Enerpark und ich zusammen moderieren, gemeinsam moderieren. Sie finden ihn im Stream unseres PV Magazine Podcast, in Video auf YouTube, als Audio auf den bekannten Podcast-Plattformen, so wie bisher bei Spotify und bei Apple zum Beispiel. Wenn er Ihnen gefallen hat, dann liken Sie ihn gerne auf den Plattformen. Sie können auf unserer Webseite www.pv-magazine.de auch alle anderen Podcasts finden. Und Sie können dort auch unseren täglichen Newsletter abonnieren. Dort finden Sie immer jeden Morgen die aktuellen Nachrichten, die vor allem jetzt Photovoltaik und Speicherbranche betreffen. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.